jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ja, Vodafone ist ja sowas wie unser Stammkunde bei uns. Eine erfolgreiche Partnerschaft finden wir. Und diesmal hat Vodafone GigaTV für ein Jahr geschenkt im Gepäck. Für euch, ihr lieben Pornys da draußen. Seid ihr schon Vodafone Highspeed-Kunde oder wollt ihr es vielleicht werden, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, zusätzlich GigaTV ein Jahr geschenkt zu bekommen. Ein ganzes Jahr. Also Highspeed und pures Entertainment für zu Hause. Neben schnellem Internet mit bis zu 1000 Mbit profitiert ihr auch von der maximalen TV-Vielfalt und das in brillantem HD. Kombiniert ganz einfach Highspeed-Internet mit TV und genießt Top-Entertainment jederzeit und überall. Und zu Top-Entertainment gehört natürlich auch Netflix und The Zone. Wir alle drei sind ja große Fußballfans, von daher ist GigaTV für uns absolut sinnvoll. All das könnt ihr natürlich ganz bequem auf unterschiedlichen Geräten wie Handy, Tablet oder eben auch auf dem TV nutzen, je nachdem, wo ihr es natürlich gerade mögt. Also checkt es mal ab, Infos bekommt ihr dazu im Netz unter vodafone.de/gigakombi-tv oder auch im Vodafone-Shop. Den Link dazu nochmal bei uns in den Shownotes. Viel Spaß!
Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 15. Yeah, ich bin auch wieder mit dabei. Ich freue mich so, wow, euch alle
endlich mal wieder
zu sehen und zu hören.
Wir wissen schon gar nicht mehr, wie du aussiehst.
Ja, ich habe mich sehr verändert. All die Jahre. Ich war im Urlaub, ich habe mich sehr verändert. Ihr seht es an den Muskeln und an der braunen Farbe in meinem Gesicht.
Deine Haare sind auch so ausgebleicht.
Ja. Von der Sonne, vom Surfen.
Vom Surfen, das ist einfach, wenn du die ganze Zeit auf dem Surfbrett stehst, und das Salz, also diese salzige Luft, die macht die Haare so knusprig irgendwie. Also es ist so ein ganz komisches, so ein Surfer-Ding. Mhm.
Ja, und dann halt, wenn du gerade nicht surfst, on deck auf der Yacht, ne?
Ja,
ja,
klar. Das Schöne ist auch, du hast dann, man hat ja keine Pickel mehr, ne? Wenn man irgendwie am Meer war, in der Sonne und Sand oder so, ne? Das ist ja...
Ich hatte noch nie Pickel.
Perfekt, ach so.
Ich wollte jetzt Kitesurfen lernen, Leute. Nur mal so am Rande.
Aber kann man sich da nicht
aber auch wenn doll ich,
muss man da nicht auf so einen Drachen drauf?
Nee, auf einen Drachen drauf? Nein. Auf ein Brett drauf und man hat so ein Segel.
Das Kite ist in der Luft und du bist am Boden, ne?
Also über die Technik mache ich mir keine Sorgen, wenn ich so andere Kitesurfer sehe, wie sie elegant über die Nordsee hier gleiten. Das kriege ich hin, mit Sicherheit, auch mit meinem Gewicht. Aber das scheiß Zusammenbauen am Anfang, wie geht das?
Auf gar keinen Fall kriegst du das hin. Hast du schon mal Wasserski gemacht?
Klar.
Kannst du das?
Ja.
Am Arsch.
Doch, wir hatten früher auf dem Gardasee mal so ein Boot. Also nicht wir, sondern Freunde.
Auf dem Gardasee.
Und dann hinter so einem Motorboot über die Wellen gesprungen.
Welche Wellen denn auf dem Gardasee?
Die, nee, die Bugwelle vom Motorboot.
Ach so, okay.
Die Bugwelle. Du bist vor dem Boot Wasserski gefahren.
Bug ist doch hinten.
Nee, Heck ist hinten.
Bug ist vorne.
Das war's,
die Heckwellen.
Ich war so schnell.
Du hast das Boot gezogen. Nice. Das, Respekt. Und dabei über die Wellen gesprungen. Mit dem Kite.
Diese Geschichte ist 100% wahr.
Und ihr Jonathan Frakes.
Und dann habe ich hinterher die Kinder alle mit dem Ruderboot alle. Saß ich vor. Okay, wir schweifen ab. Es geht ja hier um kriminelle Machenschaften und Tote.
Es stimmt das, Alice, was du vorhin gesagt hast, dass du um 4 Uhr wach geworden bist, um weiter am Fall zu arbeiten, weil du so aufgeregt warst? Ehrlich?
Ja, nein, wach geworden nicht. Ich habe mir einen Wecker gestellt und habe mich selber aus dem Bett geprügelt, mehr so. Also
so deine Zeitplanung ist so ein bisschen schwierig, ne?
Also es wird auch immer schlimmer. Stellst du
schon mal den Wecker?
Ich war mal so strukturiert und dann habe ich euch kennengelernt.
Das höre ich öfters.
Ich möchte euch danken dafür, dass mein Leben ein bisschen lockerer
sinnvoller
geworden ist. Sinnvoller, sowieso schöner, angenehme Gespräche und heute geht es auch tatsächlich um eine ganz interessante Geschichte, wo die Quellenlage so mager ist. Georg, wir hatten es beim letzten Mal schon mit mageren Quellenlagen oder wo es ganz, ganz viel zu lesen gibt und in dem Fall ist die Quellenlage im englischsprachigen und deutschsprachigen Sektor sehr mager. Spanisch, Itchen, jetzt kommst du.
¿Qué pasa?
Ja, so, ne? Also, diese spanischen Texte wollte ich eigentlich Itchen muy bien. Alle noch zum
warte, una mesa, par favor, además.
Ich habe ja immer viel vor und eigentlich wollte ich meine mexikanische Korrespondentin, heute dreht sich der Fall nämlich in Mexiko, und meine mexikanische Korrespondentin, in Mexiko spricht man ja das beste Spanisch, so ähnlich wie man in Hannover das beste Deutsch spricht.
Ich dachte, in Österreich spricht man das beste Deutsch.
Da auch.
Ich dachte, in Leipzig.
Da spricht man das beste Spanisch.
Also die Quellenlage ist im spanischsprachigen Raum deutlich größer. Und ich habe versucht, das ein oder andere durch einen Google-Übersetzer zu jagen. Das ist ein bisschen interessant.
Nicht Spanisch gelernt vorher?
Nee. Das ist ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen
Einsatz. Schmeißt mich einfach raus. Ich bin eine einzige Enttäuschung.
Ja. Ich freue mich dann schon, wenn du so russische Quellen oder so, wenn wir Chikatilo machen oder so. Das wird spannend.
Ja, und die Dame, mit der wir es heute zu tun haben, ist tatsächlich die erste und einzige, größte Serienmörderin in Mexiko. Und das ist schon ein bisschen stark. Ich schicke euch gleich nochmal Bilder von der in Chat. Die hat eine Menge getan und das kann man auch ruhig schon mal so voraussetzen, dass sie das vorausschicken, dass sie das gemacht hat.
Als Serienmörderin ist naheliegend, dass sie eine Menge getan hat, ne?
Ja, und hat aber auch vorher so eine ganze Menge andere Sachen gemacht, und ich glaube, da ist heute viel Buntes dabei.
Kitesurfing.
Mhm. Ich habe eben schon gedacht, Jochen, bei dem Kitesurfen, wenn du das jetzt so mit dem, wo du sagtest, wie baut man das zusammen, kannst du da nicht auch einen Rasenmähermotor noch irgendwie integrieren? Hatten wir es ja letztes Mal, ne, mit deinen Rasenmähertechnik-Sachen. Vielleicht musst du das gar nicht kaufen, vielleicht kannst du da einfach, nein?
Also ich würde es mir zutrauen.
Ja.
War das nicht Kitesurfen, wo ständig Leute ertrinken, die mit ihrem Kite irgendwie auf die See rausgezogen werden? Oder verwechselt. Es gab eine so eine Sache, wo du mit so einem Drachen irgendwie in so einem Geschirr drin hängst und wenn du es falsch machst und der
Staffel Game of Thrones meinst du jetzt?
Der Wind so landabwärts, nee, wie heißt das denn? Seewärts weht und dann zack, fängst du an zu surfen, bist in Dänemark, kurz an Grönland vorbei und.
Also tatsächlich kann das ja passieren, weil der Wind ja nicht kontrollierbar ist von Normalsterblichen.
Ja, Moment mal, du segelst ja auch nicht nur immer in eine Richtung. Du kannst ja auch wieder zurücksegeln, obwohl der Wind die Windrichtung nicht ändert.
Kannst du?
Versteht ihr?
Jochen, das solltest du vorher klären, bevor wir dich irgendwie an der Öresundbrücke abholen müssen.
Also beim Segeln drehst du ja das Boot und die Windrichtung bleibt doch gleich. Leute, man kann doch nicht.
Bei einem Segelboot.
Beim Surfbrett doch auch. Du fährst doch hin und wieder zurück, obwohl der Wind sich. Leute, ihr seid ja echt Sportler.
Ja, und bevor du das tust, musst du einen Segelpodcast machen.
Aber doch nicht beim Kitesurfen, oder?
Doch. Du drehst dein Boot.
Moment, ich bin ja jetzt keine Experte, aber du hast doch beim normalen, so ein Segelboot hast ja so einen Mast, ne? Und da ist ja so ein Segel dran.
Ja.
Und dann kannst du im Prinzip ja auch gegen den Wind segeln, indem der Wind dir entgegen, aber der Vektor des Windes quasi, du kannst dann so der kreuzen. Vektor
des Windes, da haben wir schon den Namen für den Podcast.
Der Vektor des Windes, ja, das ist der Segelpodcast von Jochen. Aber mit einem Drachen, du kannst ja einen Drachen nicht gegen den Wind steigen lassen.
Wollt ihr das vielleicht später fertig?
Oder?
Und dann kommen wir vielleicht zurück zu dem.
Vielleicht. Du brauchst einen
zu der Serienmörderin aus Spanien, aus Mexiko.
Wir müssen das klären, sonst verlieren wir Jochen. Wenn Jochen sich komplett sicher ist, dass er gegen den Wind segeln kann und mit seinem Kite.
Ja, noch bin ich ja nicht so weit. Aber ich überlege gerade.
Fang doch mit was Einfacherem an als mit Kitesurfen. Mach doch erstmal Waterboarding oder so.
Okay. Ja. Okay.
Okay. Gut.
Okay.
Ja, wie sage ich es jetzt? Wir sind jetzt in Mexiko, und zwar wird 1957 dort Juana Barraza geboren.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Wer kennt sie nicht?
Fand sie wahrscheinlich erstmal auch ganz gut, wurde dann aber nicht schöner. Ich muss ein bisschen ausholen in ihre Kindheit hinein. Das, was von ihr bekannt ist, wissen wir aus zwei Interviews, die sie später aus dem Gefängnis herausgeführt hat mit einer mexikanisch-amerikanischen Journalistin. Eins der wenigen Bücher hat sie geschrieben, die es zu diesem Fall gibt. Und ansonsten ist sie relativ schlecht zu recherchieren, weil sie auch recht wenig von sich erzählt hat. Über ihre Kindheit ist aber bekannt, dass sie in Epazoyuan in Hidalgo, einer ländlichen Gegend nördlich von Mexiko-Stadt, geboren wurde. Das ist so etwa 120 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt. Mexiko-Stadt, es hört sich jetzt, Ciudad de Mexico hat wie viele Einwohner? Ich glaube über 21 Millionen Einwohner heutzutage, also ein riesengroßes Ding. Mexiko insgesamt ist natürlich auch ein eher ländlich gestaltetes Land, das fünftgrößte Land auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Nun wird sie da ländlich geboren, und zwar als Tochter einer Mutter, die Alkoholikerin ist und Prostituierte. Und ihre Mutter, Justa Samperio, hat einen One-Night-Stand mit einem Polizisten. Ihr Vater, der Polizist, findet dann auch weiter nicht mehr statt.
Moment, sie hatte was mit ihrem Vater?
Ihre Mutter hatte eine Affäre mit ihrem, also eine Affäre mit einem Polizisten aus einem One-Night-Stand. Die waren nie zusammen, ihr leiblicher Vater und ihre leibliche Mutter. Also diese Mutter war schwierig und verließ den Vater recht schnell und begann eine Beziehung mit Refugio Samperio. Das war ein verheirateter Mann, der sozusagen als Stiefvater dann fungierte. Dieser Stiefvater, schlimmer Typ, machte nicht besonders viel Gutes in dieser Familie. Da war viel Gewalt im Spiel, was wir aus den Quellen raushören können. Und als die Juana 12 Jahre alt war, verkaufte ihre Mutter sie für 3 Bier an einen Mann. Und an einen Mann namens José Lugo. Dieses Verkaufen für 3 Bier war tatsächlich so, dieses Kinderhandel, Kinderprostitution ist relativ stark vertreten in der Gegend. Also das fiel weiter nicht auf, dass dieses Mädchen fehlte und über Jahre bei diesem
Ach, für längere Lugo, Zeit?
Ja, genau. Also Lugo, sie wurde sozusagen von Lugo in seinen Haushalt, in seinem Haushalt gefangen gehalten, ab vermutlich ihrem 12., 13. Lebensjahr. Da schwängerte sie auch. Zweimal diese Schwangerschaften endeten in Fehlgeburten. Und sie musste ihre Kindheit bis dahin überwiegend im Haus verbringen. Es wurde ihr verboten, draußen zu spielen oder zur Schule zu gehen. Grund war dafür, bevor sie da in diesem Haushalt gefangen gehalten wurde von diesem Mann, an den sie verkauft wurde, dass der Stiefvater der Meinung war, dass man als Hausfrau nichts lernen muss. Ihre Mutter selber hat sie auch immer wieder verbal und körperlich angegriffen. Und als sie etwa 12 war, wurde sie dann an einen dieser Alkoholfreunde verkauft. Das war 1970 rum. Also in den folgenden Jahren verbrachte Juana dann zusammen mit diesem Mann, schwer körperlich angeschlagen, hatte diese 2 Schwangerschaften und Fehlgeburten mit 13 und 16 Jahren. Mit 18 Jahren wurde sie dann erstmals Mutter eines Sohnes von diesem Mann. Und gute 3 Monate danach haben die Brüder ihres Stiefvaters sie aus den Fängen dieses Mannes befreit. Sodass sie, dass sie 18 war, ihr eigenes Leben führen konnte, aber schon eine Menge hinter sich hatte. Kurz darauf, nach der Befreiung aus diesem Haushalt, verstarb Juanas Mutter an den Folgen einer Leberzirrhose. Und Juana, wie sie später berichtete, empfand zu Lebzeiten immer nur Hass und Groll gegen diese Mutter. Nach ihrer Befreiung zog sie nach Mexico City und hatte einen Traum, denn womit sie sich immer über Wasser gehalten hat und was sie immer klasse fand und bewundert hat und wenn sie konnte und durfte, immer in der ersten Reihe gesessen hat, war Lucha Libre, das mexikanische Wrestling. Und so begann sie ihre eigene Wrestling-Karriere ab ihrem 18. Lebensjahr.
Immer Frage an die...
Was?
Ich habe gefragt, mit Maske, haben nicht die mexikanischen Wrestler immer Masken?
Ja, und ganz unbedingt müssen sie immer Masken tragen.
Ja.
Weil Etienne, ist das eigentlich dein Steckenpferd, diese Ringer-Wrestler-Szene? Sie machte sich relativ schnell einen Namen. Also dieses Lucha Libre, Spanisch ist das für, steht das für Freistilkampf. Das ist eine Form des professionellen Wrestlings, die in Mexiko entwickelt wurde. Und es geht zurück auf die frühen 30er Jahre.
Ungefähr in den 30ern, 90ern.
Also ist der Unterschied zwischen dem mexikanischen Wrestling und dem anderen Wrestling das Aussehen, weil die eine Maske haben?
Ja.
Aber die anderen haben doch auch immer Masken.
Sehr gute Frage. Mach du ruhig, Alice.
Dann habe ich wohl einen Chirurg gehabt, der mal mexikanischer Wrestler war. Hat auch so eine...
Sind wir alle mexikanische Wrestler geworden?
Ah, also, ich auch sagen können.
Ich bringe euch mal so ein bisschen in diesen Wrestling, in die Wrestling-Szene rein. Die ist nämlich in Mexiko total gut verankert, kulturell wichtig total und der, einer der Lieblingssportgeschichten.
Ja. Neben Fußball.
Neben Fußball.
Ohne Masken. Also jetzt weiß ich nicht im Moment, aber allgemein.
Es gibt immer zwei Richtungen bei Mexican Wrestling. Das ist dieses Technical Wrestling, wo sehr nach Regeln gewrestelt wird und dann so Freestyle, da ist alles erlaubt.
Das liegt also mir mehr, finde ich.
So wie wir es kennen, ne? Ja. Klappstühle und so weiter. Also eine Person, die Lucha Libre betreibt, wird Luchador genannt. Und es gibt auch sehr viele in Mexiko, sehr viele weibliche Wrestlerinnen, die heißen dann Luchadora.
Ach, ich hätte jetzt Luchadoris genannt.
Ja, die Luchadores also, weil die meisten Wrestler in Mexiko kleiner als ihre Kollegen in Nordamerika sind, liegt die Betonung übrigens nicht so sehr auf so Kraftaktionen wie in USA oder Kanada, sondern zeichnet sich durch eine schnelle Folge von Haltegriffen und Manövern aus. Als was die auch machen, ist so ein ganz spektakuläres Highflying. Und die Regeln sind ähnlich wie im amerikanischen Wrestling. Dieses Tap-Out hat wenig Bedeutung, also dieses Abklopfen, das man so aus Japan kennt, die Seile für eine Hebelwirkung zu benutzen, also sich so in die Seile schmeißen und wieder rein in den Ring, das ist zum Beispiel da nicht erlaubt. Sobald ein Luchador die Seile berührt, muss sein Gegner sämtliche Griffe aufgeben und kann ihn nicht pinnen. Und was absolut angezeigt ist, dass die berühmten Luchadores immer haben, sind diese Masken, die sie auch im Privatleben immer weiter tragen. Und die größte Demütigung ist, ihm die Maske abzureißen. Also diese Wrestling-Lucha Libre-Masken haben eine ganz, ganz große Bedeutung und einer der berühmtesten Luchadores wurde auch mit seiner Maske begraben. Also die Maske abzunehmen bedeutet sozusagen seine Wrestling-Karriere, seinen Status für immer abzugeben.
Also auch im privaten Bereich, also wenn die, weiß ich nicht, mit ihren Familien irgendwo hingehen oder so, dann tragen die die Maske.
Ja, und das ist insofern sehr wichtig, weil diese Masken wiederum einen Hintergrund haben, der auch teilweise religiös begründet ist, kulturell begründet ist. Das sind häufig Masken, die bestimmte Geschichten widerspiegeln oder Heilige darstellen. Und so haben die auch alle ihren eigenen Charakter, wie wir es eigentlich auch aus dem amerikanischen Wrestling kennen. Unsere Juana hat auch ihren eigenen Charakter entwickelt und zwar heißt sie La Dama del Silencio, die stille Dame. Sie spricht nicht und ist sehr bekannt für ihre große Kraft. Es ist eine große, starke Frau, verhältnismäßig muskulös und erlangt einige Berühmtheit in der Wrestling-Szene in Mexiko. Übrigens sind es auch wirklich so kleine, wie so Volkshelden werden die gefeiert. Ne? Also da hat jeder auch so seinen eigenen Fanbereich. Also diese Masken sind ganz, ganz wichtig. Ich kann euch gleich meine, damit ihr seht, wie das aussieht. Also wenn ihr ein Bild von ihr seht aus der Zeit, als sie bekannt wird, da könnt ihr euch mal ein Bild davon machen. Und da sie hat zum Beispiel so eine Art Schmetterlingsmaske auf und so ein, alles ist eher so in rosa gehalten, hat recht kurze, blondierte Haare und steht da schon als recht kräftige Frau. Ich habe es euch mal eben in den Chat reingeladen. In den Shownotes werden wir wie immer auch einiges an Links reinstellen, wo ihr euch auch nochmal die Bilder angucken könnt, wie das ausgesehen hat.
Sieht schon ziemlich scheiße aus.
Ja, möchtest du dich eigentlich nicht mit anlegen, ne?
Also, ja. Dicke Oberarme.
Du schon, wa, Etienne?
Etienne legt sich mit Grizzlies an, da musst du ja nicht mit Lady del Silencio kommen.
Ja, Moment, ich würde mich ja nicht mit denen anlegen. Ich sag nur, ich lasse mich nicht rumschubsen von einem Grizzly.
Von Grizzly.
Irgendwo gibt es einfach Grenzen, aber das ist ja. Ja. Ich möchte mal sehen, Georg, was du machst, wenn ein Grizzly an der Kinokasse sich vordrängelt. Du lässt den natürlich gewähren, ne?
So, oh, ja, das kann man auch ausdiskutieren. Das ist jetzt Grizzly hin oder her.
Gut.
Ich bin Nordamerikaner und ich spreche ja ganz gutes, also brauchbares Englisch und dann kann man auch mal mit dem Grizzly halt reden.
Excuse me, Mr. Grizzly.
Ja, I was in front of you at the line. Please go ein Stück nach hinten. Or we bekommen Ärger.
Ja, okay. Gut. Oh. Ja, man kann natürlich auch verbal klären.
Dann ist da halt normalerweise auch Schicht im Schach. Mhm. So, haben wir dich abgelenkt?
Nee, gar nicht. Also ich denke ja auch immer sehr viel über diesen Bären und Etienne nach in meiner Freizeit auch.
Mhm. Das ist nicht Singular, das ist nicht ein Bär. Das ist die mehrere, Gesamtheit, ne? Der Bären. Auf der anderen Seite muss man überlegen, Hamburg ist ja größtenteils grizzlyfrei. Ne?
Ja, genau.
Und da muss man halt sagen, wer ist hier der Grizzlywächter Nummer 1? Etienne.
Ich würde ja sagen, frag doch mal einen Bär, warum, aber geht ja nicht mehr.
Wie kommt das wohl? Nee.
Und wenn du mal einen siehst und den auf mich ansprichst, wird er bestimmt nichts sagen, weil er nämlich die Hosen voll hat, die er meistens trägt.
So, ja.
Gut, so. Das Thema geklärt, können wir wieder zum seriösen Part kommen.
Also, er merkt schon, diese Juana ist eine besondere Frau, die es mir sicherlich mit ganz anderen Sachen noch aufnehmen kann, als so einem läppischen Grizzly, der irgendwo rumläuft. Seitdem sie in Mexico City ist, ist sie sowieso fasziniert von Lucha Libre und das prägt jetzt ihr Leben. Also, in ihrem turbulenten Leben ist eigentlich das Wrestling sowas wie ein Anker und für sie, wie sie später sagt, der Ausknopf für allen seelischen Schmerz, den sie so hinter sich hat. Das sind 2 Stunden Show, 2 Stunden Entertainment und erfüllt sich ihren Traum. Also die Dame der Stille, La Dama del Silencio, ihr Name, ist ein sehr passender Name, weil sie privat auch als stille und zurückhaltende Person gilt. Und ihr Traum erfüllte sich, sie catchte und hatte mehrere Beziehungen zu verschiedenen Männern, die alle nicht hielten und bekam insgesamt 4 Kinder. 1 dieser Kinder starb bei einer Schießerei vor ihren Augen. Quellenlage unterschiedlich, wissen nicht genau, ob der Junge 12 oder 24 Jahre alt war. Also ihr merkt schon, da ist ein ganzes, ne? Wir haben es nicht zu tun mit einem Land, mit einer Stadt, wo die Dinge irgendwie geordnet laufen, ganz im Gegenteil. Übrigens in dieser Hochphase des Wrestling, das waren bei uns ja auch in Europa, könnt ihr euch sicherlich erinnern, so die 90er Jahre, als Wrestling auch nach Deutschland kam. Ich weiß nicht, habt ihr Wrestling geguckt, USA-Wrestling? Ja,
nein.
Auf jeden Fall.
Ich fand das schon immer scheiße.
Halt deine Scheißfresse.
Sonst Wrestling, welcher normal denkende Mensch?
Willst du mich verarschen?
Denn Wrestling.
Jetzt werde ich aber echt sauer, Mann.
Ja, ist doch wahr.
90er Jahre. Ultimate Warrior, Randy Savage, Macho Man,
ja, aber
Ric Flair. Ahu! Ich kenne jeden Einzelnen da. Ich habe nur Wrestling damals geguckt. Es war so geil. Der Undertaker, der wrestelt immer noch, glaube ich.
Ja.
Den gibt es immer noch als Undertaker.
Echt?
Ja. Hat er immer noch die langen Haare, Etienne?
Ja.
Wahnsinn. Also ich habe es auch total gerne geguckt, war allerdings damals auch echt unterbeschäftigt. Ich hatte gerade angefangen zu studieren. Geisteswissenschaften.
Das macht man da mal so nebenbei, ja?
Ey, Wrestling war super früher.
Ja, total.
Und den ganzen Stars. Bret the Hitman Hart.
Oh, mega.
British Bulldog. Jake the Snake Roberts. Der hat immer eine Schlange in seinem Säckchen. Dann hat er den Sack mit der Schlange, vermeintlichen Schlange da drin, in die Ringecke gelegt. Dann hatten alle immer Angst, dass sie von der Schlange gebissen werden. Dann hat er immer gedroht, die Schlange rauszuholen aus dem Sack. Oh Gott. Gute Zeiten, gute Zeiten. Gott, Good times. Okay, sorry, ich schweife ab in Nostalgie.
Ja, das ist genau, wir sind genau mitten in dieser Welt, in der sich Juana sehr wohl fühlt. Ne? Das ist eine totale Fantasiewelt, aber auch eine Welt, in der die Gut und Böse klar geregelt ist. Und das ist ja beim Wrestling so, ne, oh, der Böse kommt, oh, der Gute kommt, oh, jetzt kriegen wir, jetzt kommt der Doofe. Dann gab es auch Leute, ne, wo ganz klar war, der kriegt immer auf den Sack. Das ist auch schon so ein bisschen vor, also man weiß schon, wie es läuft und das macht ja auch so einen Spaß, weil man weiß, ja, und hinterher steht er wieder in seiner Ringecke. Und das ist eine Welt,
die da überschaubar ist. Das macht euch Spaß? Man weiß schon vorher, was passiert?
Ja, klar, Jochen.
Man weiß nicht auch vorher, was passiert.
Ja, aber, okay, egal.
Ja, aber weiß man ja nicht.
Ich werde es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen.
Jochen guckt Kochsendung in der ARD, den musst du nicht mit Wrestling kommen.
Okay. Ich gucke Fernsehgarten. Das war ein Witz. Ich gucke keinen Fernsehgarten. Niemals gucke ich Fernsehgarten.
Nur wenn die Lochis auftreten, ne?
Erbost einen Brief geschrieben, als Luke Mockridge aufgetreten.
Ihr Jochen Dominikus.
Mehr deutsche Musik, bitte.
Aber wo wir schon so beim Fernsehgarten-Style sind, die Juana tourt als Wrestlerin, als La Dama del Silencio in den 80ern und 90ern durch Mexiko-Stadt, sehr erfolgreich und wird ein Idol vieler Kinder und Erwachsener. Und 86 war ja ein bisschen was los in Mexiko, könnt ihr euch erinnern?
Fußball-WM.
Mhm.
Ja, Mann.
Könnt ihr euch auch an das schöne Lied erinnern, das unsere Nationalmannschaft gesungen hat?
Und wir fahren über den Brenner.
In America. Ah, nee.
Warte, wir sind schon über den Brenner, war 1990.
Da musste ich heute Morgen dran denken, dass du das neulich so schön intoniert hast, Georg. Wir sind schon über den Brenner, das war es nicht. Wisst ihr denn, wer das mit denen gesungen hat?
Franz Beckenbauer.
Fast. Wir sind beim Fernsehgarten.
Der war Teamchef.
Wie sind wir im Fernsehgarten?
Nee, Christel Burke war nicht Fernsehgarten. Ne? Christel Burke war immer Wetten, dass.
Mhm. 1986. Das du muss ein internationaler Star.
Nein, es ist so, es hat, glaube ich, auch überhaupt keinen Erfolg gehabt. Jochen, ich habe dir den Link zu dem Song geschickt.
Ja.
Auf Jochen Dominikus eben.
Soll ich das jetzt spielen? Warte mal.
Dürfen wir das oder müssen wir dann schreckliche Gebühren
an jemanden alles
bezahlen?
Ich will aber nochmal erraten, wer das war.
Also ein Musikstar, der mit der Nationalmannschaft gesungen hat.
Jawohl, und auch das wurde auch gefilmt.
Also ich kenne ein Lied, das Mexiko heißt, von den Les Humphries Singers, aber das ist nicht Mexico, für die WM gewesen.
Mexiko.
Das war irgendein großer Name auf jeden Fall.
Ja.
Das war also ein großer Name.
Für uns jetzt vielleicht nicht so, aber fernsehgartentauglich damals noch auf jeden Fall.
Ich habe Sting gesagt, das tut mir leid.
Sting?
Ich weiß
mit der deutschen Fußballnation.
Ah, ich hab's, aber auch nur, weil ich. Achtung, ich mach das mal ganz kurz an. Sekunde.
Kommt auch noch Text?
Ist das instrumental?
Ich muss kurz dazu sagen, im Hintergrund, stellt euch vor, die haben alle bekloppte 80er-Jahre-Frisuren, die haben alle Mexikanerhüte auf und Toni und
auf
Schumacher tut so, als könnte er Trompete spielen.
Mexico, mi amor.
Mi amor.
Ist das Roy Black?
Nein.
Ist das Peter
Alexander? Ja. Das klingt wie Peter Alexander.
Sehr gut. Peter Alexander.
Yes.
Also, fantastisch.
Also diesen Link, diesen YouTube-Link, den packen wir auf alle Fälle in die Shownotes, Leute.
Warum gibt es das nicht mehr?
Warum sind die deutsche Nationalmannschaft ständig mit gesungen? Österreichern? Das hat doch in der
Geschichte nie funktioniert. Warum singen die gar nicht mehr? Warum ist das ausgestorben?
Schade, oder?
Hätte vielleicht Yogi den Job bewahrt, wenn wir ausgeschieden wären, aber einen geilen Song gehabt hätten.
Leute, die sitzen alle in so einer scheiß mexikanischen Kulisse und die mussten alle die scheiß Sombreros aufziehen, haben eine Fresse voller Langeweile, müssen im Takt schunkeln, haben einfach keinen Bock, verständlicherweise.
Was war denn das letzte WM-Lied, das die Nationalmannschaft, war das das, nee, 1990, war das das letzte oder gab es 94 noch eins?
Puff, ich
keine
weiß
Ahnung.
Es nicht.
Ich glaube, irgendwann haben die in ihren Verträgen alle drin stehen, wir singen keine WM-Lieder mehr. Das ist eine Klausel, die da drin steht. Keine WM-Lieder.
Ist auch nicht die schlechteste Idee.
Alle waren sauer, außer sagen. Lothar Matthäus. Der so, was ist das denn für eine Scheißklausel?
Ja.
Hat das unmittelbar mit unserem Fall zu tun?
Leute, der Link kommt in die Shownotes. Guckt euch die Visage von Lothar Matthäus an. Das ist so richtig der pure, ich hab hier keinen Bock. Ist so
voll. Der ganz junge Lothar Matthäus.
Der junge Lothar
Matthäus. Das ist ja der Hammer. Ich gucke es mir gerade an, wie Toni Schumacher, wie leidenschaftlich er da die Trompete
aus der sieht mit dieser Mini-Trompete, ja. Also unglaublich, bin ich auch.
Wow. Okay, aber zurück zum Fall.
Ungern.
Das muss sein.
So Leute, an dieser Stelle mal ganz kurze Pause für unseren Werbepartner der heutigen Folge. Es geht um Versicherung heute. Und Alice hat, glaube ich, eine richtig geile Erfahrung gemacht. Und ich glaube, wir können dir dabei helfen, bei dieser schlimmen Erfahrung das später besser zu machen. Erzähl mal ganz kurz.
Mein Baby war ganz neu, so eine Woche alt.
Ich war mit wie sich das anhört? Mein Baby war ganz neu.
Ganz neu und ich hatte Angst, ich mache das alles kaputt und kriege das nicht hin. Und ja. Dann kam der Mann von der Versicherung und ich habe am Abend dieses Tages dem heimkehrenden Kindsvater stolz berichtet, ich hätte 13 Versicherungen abgeschlossen zugunsten dieses Kindes und der ganzen Welt. Und ich hätte wirklich gut jemand gebrauchen können, der mir durchsortiert, was davon brauche ich eigentlich wirklich.
Ja, damals gab es noch keine Klagversicherungs-App. Das ist nämlich das Problem, Alice. Die gibt es aber jetzt, die Klagversicherungs-App, ja. Eine kostenlose App, mit der du deine Versicherung digital per App managen kannst und die komplette Übersicht und volle Kontrolle hast. Ist das nix?
Das ist super.
Und der Anmeldeprozess, Alice, ist ganz einfach, dauert nur wenige Minuten. Nach der Anmeldung lädst du einfach deine bestehenden Verträge in die App hoch, hast alle Details zu deinen Versicherungen in einem Blick, also die Beiträge, Kündigungsfristen, Versicherungsnummern und so weiter. Dann kannst du noch einen Bedarfscheck machen. In deinem Fall würde der Bedarf wahrscheinlich dann gedeckt sein. aber da könnte man dann zum Beispiel beim Bedarfscheck gucken, fehlen mir vielleicht noch Versicherungen in der aktuellen Lebenssituation? Ja. Brauche ich da noch was? Ich habe gerade ein Kind gekriegt. Ich habe erst 13 Versicherungen, geht da noch mehr?
Vielleicht ein wichtiger Hinweis für dich, Alice. Also du musst ja erstmal keine Versicherung abschließen, sondern es geht einfach erstmal nur darum, das, was du hast, einfach mal checken zu lassen und zu gucken, ob es vielleicht möglicherweise irgendwo eine Windelversicherung auch günstiger gibt. Ja?
Vielleicht dann nicht mehr brauche, weil mein Kind dann auch schon deutlich volljährig ist.
Ja, dann brauchst du spätestens, wenn das größer wird, dann brauchst du wahrscheinlich eine gute Haftpflicht oder so, oder die Schäden
ausfüllen. Das wäre perfekt, weil die Clark-App würde dir jetzt sagen, ich weiß nicht, wie alt ist deine Tochter jetzt?
Die ist kurz vor volljährig.
Kurz vor volljährig, dann würde die App sagen, so vermutlich brauchen sie jetzt die Windelversicherung nicht mehr.
Das ist super. Aber vielleicht sollten sie, wenn sie auf Demonstrationen geht, sich versichern, was ist denn das, Rechtsschutz vielleicht auch? So?
Kommt drauf. Die Demo. Ja, also das ist wirklich echt super. Die Clark-App bewertet deine bestehenden Verträge und schlägt dir dann eben auch Optimierungsmöglichkeiten vor. Clark ist hundertprozentig unabhängig von einzelnen Versicherungsanbietern. Das ist wirklich wichtig. Und jetzt kommt's. Alle unsere Hörer und Hörerinnen können einen Amazon-Gutschein bis zu 30 Euro bekommen für die ersten zwei hochgeladenen Versicherungen, die man dort eben dann ganz einfach eingeben kann, bekommt man jeweils einen 15 Euro Amazon-Gutschein.
Ja, und Achtung, neu bei Clark, wenn ihr sagt, hey, mir hat die Clark-App gut gefallen, könnt ihr das Ganze euren Freunden erzählen, vielleicht heißen sie Sandra oder Lukas oder wie auch immer. Und wenn diese Person sich dann auch sagt, hey, Clark finde ich gut und eine Versicherung über die App abschließt, dann bekommt ihr 50 Euro als Dankeschön. Alle Teilnahmebedingungen nochmal in den Shownotes. Ein wichtiger Hinweis noch für Alice, für dich, wenn du Fragen hast, ja, ruf mich nicht an. Nee. Es gibt Clark-Versicherungsexperten, die erreichst du per Telefon, per E-Mail oder Chat und das Ganze ohne Wartezeit, ja. Den 30 Euro Amazon-Gutschein von Clark bekommt ihr ganz einfach, ihr müsst euch mit unserem Code VORN unter clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich anmelden und Neukunden bekommen 15 Euro pro jede in die App hochgeladene bestehende Versicherung und der Gutschein wird dann in 4 bis 6 Wochen per Mail versendet. Alles nochmal bei uns auf der Homepage, in den Shownotes beschrieben und da findet ihr alle Informationen. Also Gutscheincode VORN.
Das hat mich jetzt so irritiert, Jochen. Okay, was passiert jetzt mit dieser Juana weiterhin? Die tourt also durch Mexiko, während unter anderem die Weltmeisterschaft im Fußball dort stattfindet und unsere Nationalelf ein zweifelhaftes, von wenig Erfolg gekrönten, tollen Hit mit Peter Alexander aufnimmt. Ist sie unterwegs und ist tatsächlich eine schillernde Figur. die versucht tatsächlich auch sehr lange im Geschäft zu bleiben. Das gelingt ihr 20 Jahre lang. Das ist eine recht lange Zeitspanne für auch tatsächlich diesen körperlich sehr, sehr anstrengenden und sehr herausfordernden Sport. Also 80er, 90er Jahre, sie tourt durch Zentralmexiko von etwa so 1975 bis etwa so 1995. 20 Aber das Jahre ist,
dann
lang.
Hat sie eine richtige Karriere als Wrestlerin
richtig,
gemacht.
Richtig also. Fett, ja. Und verletzt sich 1995 schwer bei einem Wrestlingkampf und kann ab da nicht mehr wresteln. Ist aber trotzdem noch im Geschäft, weil sie da noch eine ganze Weile lang als Promoterin arbeitet. Und Etienne, wir beide als Wrestling-Fans wissen ja, welche Aufgabe diese Promoter haben. Und die sind ja auch immer sichtbar, ne? Und sind hinter ihren Teams und haben ihre Auftritte. Also die ist da recht eine Weile lang noch recht erfolgreich. Was sich allerdings so rund um die 2000er auch nicht mehr so gut anlässt, offenbar. Die Quellenlage ist da unterschiedlich, aber offenbar geht das Geschäft ein bisschen in die Knie für sie. Und zwar braucht sie das Geld, vor allen Dingen, dass sie über dieses Wrestling verdient hat und ihre Touren später dann durch die Promoter-Aktivitäten, die sie getan hat, vor allen Dingen dafür, dass sie ihre Kinder, über die sie übrigens öffentlich fast nicht redet, weil sie die aus der Öffentlichkeit raushalten will, diese Kinder möchte sie unbedingt einer guten Schulbildung zuführen. Das kostet und das zahlt sie, damit ihre Kinder eine andere Zukunft haben können als sie. Also das scheint ihr sehr wichtig zu sein. Und nun droht es so um diese 2000er-Marke für sie schwierig zu werden, weil die Promoter-Tätigkeit nicht mehr besonders erfolgreich läuft. Sie hat ihr Alter, ne? Also jetzt ist sie so um die 46 Jahre alt. Bei dem Leben, das sie geführt hat, können wir uns vorstellen, ist sie sicherlich nicht mehr ganz so gut aufgestellt, verletzungsbedingt und durch ein hartes Leben. Also im Jahr 2000 zieht sie sich schließlich ganz vom Wrestling zurück, was ihre finanzielle Situation erheblich verschlechtert. In dieser Zeit, und Geld braucht sie, beginnt sie gemeinsam mit einer Freundin, Araceli Tapia Martinez, Pläne auszu...
Bitte? Was?
Hat jemand was gesagt? Nee. Ich höre Stimmen. Es geht schon los. Also sie beginnt mit ihrer Freundin, Araceli Tapia Martinez, Pläne auszuhacken. um insbesondere ältere Menschen zu bestehlen. Also die verkleiden sich als Krankenschwestern und verschaffen sich Zugang zu Häusern älterer, alleinlebender Menschen, um die auszurauben. Das ist das, was hinterher auch in den Prozessen ausgesagt wird. Jetzt passiert parallel in Mexiko Stadt was vorher so noch nicht passiert ist. Nämlich es gibt eine Häufung von Toten älterer Menschen, die offenbar ermordet werden in ihren Häusern oder in ihren Wohnungen. In der Presse führt das zu Spekulationen rund um die 98er, 2000er Marke. Also wir erinnern uns um die Zeit, wo sie raus ist aus ihrem Wrestling-Business und Geldschwierigkeiten hat. Es gab aber bisher in Mexiko-Stadt überhaupt nicht eine Idee von und auch keine Taskforce für so serielle Täter, für Serienmord, weil Mexiko komplett andere Probleme hatte und das einfach jetzt nicht das Verbrechen ist, das da überhaupt mal so stattgefunden hat, ne? Also Mexiko ist politisch unsicher, Mexiko ist vor allen Dingen auch durch ganz andere Formen der Kriminalität und durch eine sehr instabile politische Situation gekennzeichnet, was natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden angeht. Also vor einiger Zeit jetzt gerade noch ist ja, glaube ich, ein Polizeichef erschossen worden in Mexiko. Also wir haben es da nicht zu tun mit einer geordneten oder relativ starken Investigationen von Beamten, wenn solche Dinge passieren. Sprich, die machen das zum ersten Mal. Es gab vorher niemanden, der seriell getötet hat.
Das ist krass.
Das ist richtig.
Also es wird ja etliche gegeben haben, die das gemacht haben, auch in Mexiko. Und dass man in den 2000ern im Prinzip da noch keine Polizeiarbeit zu leisten kann, ist krass.
Das finde ich, also ich meine, Mexiko ist Mexiko nicht das Land mit den meisten Morden oder so?
Naja, es gibt ein Ranking, die gefährlichste Stadt der Welt liegt in Mexiko. Es gibt eine Nichtregierungsorganisation, die heißt Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden. Und die 6 gefährlichsten Städte der Welt, die liegen tatsächlich in Mexiko. Die mexikanische Stadt Celaya ist laut dieser Erhebung die gefährlichste Stadt der Welt. Die liegt in Guanajuato, das, also mit ungefähr 109 gewaltsamen Todesfällen pro 100.000 Einwohner, ist Platz 1 auf der Rangliste.
Das ist viel.
Ja. Das sind die ersten 6 in Mexiko, auf Rang 7 St. Louis, USA, die erste nicht südamerikanische Stadt mit 87,8.
St. Louis habe ich auch so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Kenne ich nur von den St. Louis Blues, von der Eishockeymannschaft. Aber das kann doch nicht sein, dass es noch nie einen Fall von Serienmord in Mexiko gab bis zum Jahr 2000. Das kann
vielleicht gab es Fälle. Dies ist der erste, der irgendwie.
Wenn du keinen hast, der einen Serienmörder erkennt, dann gab es halt keine Fälle.
Genau. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt bauen die Ermittler und die Presse und die Politiker und jeder, der da so dran ist, auch echt ulkige Sachen.
Vielleicht ist ja auch die Definition Serienmörder in Mexiko leicht anders, als wir es kennen. Vielleicht ist das erst ab 1000 ein Serienmörder, weil alles andere ist Normalität oder nur Mord.
Ja, aber die haben doch auch Dexter dort gehabt. Das ist doch ein Serienmörder.
Ich versuche
aber ja nicht immer, 98.
Zu solchen Fragen versuche ich ja immer Menschen zu fragen, die sich gut auskennen.
Ich überlege noch. Für den Joke gab es erstaunlich wenig Resonanz.
Es war mir zu peinlich zu sagen, verstehe ich nicht. Ich überlege aber gerade noch.
Aber, ein Serienmörder.
Aber was hat Dexter mit Mexiko zu tun?
Weil das eine Serie über einen Serienmörder ist?
Ja, es ist halt einer, der in einer Serie, egal. Okay, einen Witz zu erklären macht auch wirklich gar keinen Sinn.
Auch Witze erklären ist das Beste. Ich finde, du solltest einen Witz erklären, Podcast
machen. Ja, wir machen jetzt einfach.
Aber das Blöde ist, er ist ja auch ein Serienmörder in gewisser Art und Weise.
Wer?
Dexter.
Ja.
Also.
Hast du jetzt meinen Witz nochmal wiederholt?
Nein, in der Serie und sowieso, also.
Ja, ein Doppelserienmörder, weil in der Serie ein Serienmörder ist. Ja. Serienquadratmörder.
Genau. Verstehe. Egal. Gehen wir zurück einfach. Ich halte jetzt die Schnauze mal hier auf Mute. Tschüss.
Nein, lieber nicht, Etienne. Das Gute wäre vielleicht, wenn du jedes Mal, wenn du einen Witz machst für die Dummen irgendwie einfach so ein
Zeichen. Rote Nase aufsetzt.
Ja, ein Zeichen für die
Meine Dummen. Meine Lucha Libre-Maske setze ich davor.
Ja, richtig.
Ja.
Das ist gut. Wir brauchen Masken. Also Wrestler-Masken.
Mhm. Können wir nicht aus unseren Dienstausweisen Wrestlermasken machen? Etienne, wir haben in deiner Abwesenheit übrigens ein Institut gegründet.
Das habe ich wohl mitbekommen. Ich habe ja auch einen Ausweis schon gesehen. Mhm. Das gefällt mir gut.
Ja.
Wer ist der Vorsitzende?
Wir sind Alice. Alle gleich.
Ja.
Das halte ich für Quatsch.
Doch.
Wir sind ja auch unterschiedlich qualifiziert.
Institutschefin ist Alice, glaube ich. Institut für Angelegenheiten heißt das.
Ja. Aber als Chefin muss ich dann noch machen. Ja. Dann, gut.
Gut, also Alice ist die Anführerin. Gut.
Können wir nicht so, wie sagt man, wechseln, so abwechseln, dass jeder mal, weil ich bin ja nur für Äußeres, Georg ist für Inneres, Jochen ist für Allgemeines und du wärst in deiner Abwesenheit Spezielles. Haben wir nur noch dieses Amt für dich bestimmt, Abteilung Spezielles, Mädchen.
Ich nehme das an, das Amt. Ja? Abteilung für Spezielles.
Ja.
Gut.
Und wäre vielleicht für so, also sinnvoll, wenn wir arbeiten können wollen, dass immer wer anders auch mal Chef ist, weil immer nur Äußeres Chef, wenn immer nur jeder, ne, ich für Äußeres der Chef bin, dass
mal auch mal eine andere Perspektive
ja,
haben.
Ja, ne? Auch mal von innen, ja. Georg zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Oder allgemein oder speziell.
Das ist gut, das machen wir so.
Ich setz da mal ein Meeting für an. Krieg ich rum.
Alles klar.
Also wir finden einen Termin.
So.
Gut.
Ist notiert.
Ja, wunderbar.
Also mit den Masken spreche ich mit der hier Frau Dingens ab, mit denen die Bestellung macht.
Gut.
Ja.
Okay.
Schreibe ich auch auf. Habe ich notiert.
Also ab 98 sind diese brutalen Morde an älteren Menschen, nehmen die zu. In der Presse, in der mexikanischen, führt das zu Spekulationen über einen Serienmörder. Den nennen sie in der Presse El Matafijetas, The Little Old Lady Killer sozusagen. Und der Artikel L deutet darauf hin, dass man zunächst von einem männlichen Täter ausgeht, weil die Taten auch mit erhöhter Brutalität geschehen sind. Das heißt, diese älteren Menschen werden alle von hinten erwürgt. Und zwar wahlweise mit bloßer Körperkraft und teilweise mit umherliegenden würgefähigen Gegenständen.
Von hinten erwürgt. Wie bei Etienne zu ihr Naked Choke.
Ich habe extra nichts gesagt.
Mhm. 98 hat Giga angefangen. Okay.
Da war ich aber noch nicht.
Da warst du eben, da warst du noch nicht bei Giga. Du bist ja später.
Klar. Ich kann jetzt auch weiter dazu nichts sagen.
Notiere ich mal kurz.
Vielleicht können wir einfach schnell weitermachen mit dem
Fall. Ja, die Polizei jedenfalls sagt zunächst, als die Presse sich draufsetzt, es gäbe keine Verbindung zwischen diesen Morden. Eine Reihe von Personen wird für einige dieser Verbrechen inhaftiert. Das ist allerdings nichts, wo man irgendwie weiterkommt. Der leitende Staatsanwalt namens Bernardo Batiz beschreibt den Mörder als, der muss einen brillanten Verstand haben, ziemlich klug und vorsichtig sein und nimmt an, dass dieser Mörder immer dann zuschlägt, nachdem er bereits eine Zeit lang das Vertrauen eines seiner beabsichtigten Opfer gewonnen hat. Darüber hinaus vermuten die ermittelnden Beamten, dass sich der Täter als zum Beispiel Regierungsvertreter ausgibt, damit die Leute sich für so Sozialprogramme oder sowas anmelden können. Die Suche nach dem Täter, der Täterin, wird durch so widersprüchliche Hinweise immer wieder ganz, ganz stark erschwert. Und die machen sich keinen guten Namen bei dieser Fahndung, weil sie keine Erfahrungswerte auch in der Fahndung und auch keine Erfahrungswerte im Profiling haben. Also die Behörden werden immer wieder heftig von den Medien kritisiert. Die Behörden tun das auch teilweise immer wieder als bloße Mediensensation ab. Setzen aber dann, als es wichtige Durchbrüche gibt in der Ermittlung, schlagen sie einen anderen Weg ein. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass staatsnahe Beamte verwickelt sind in den Opferreihen dieses Täters. Da also sind sie dann irgendwann doch auf Zack. Also es gibt in den späten 90ern diese ersten Morde. Den ersten Mord, wo wirklich dann zugeschrieben werden kann, also ein Durchbruch sozusagen, der wird erst relativ spät gefunden. Und zwar findet der statt, jetzt muss ich hier mal ganz kurz blättern mit meinen 10.000 Sachen, die ich hier habe, am 25. Januar 2006, als ein Verdächtiger auf der Flucht aus dem Haus des jüngsten Opfers, das jüngste Opfer ist Ana Maria de los Reyes Alfaro, die lebt in Mexiko-Stadt, festgenommen wird. Alfaro ist 82, also jüngstes Opfer, da merkt ihr schon, wie alt diese Opfer tatsächlich sind, ist mit einem Stethoskop erwürgt worden. Vorher hat die Polizei...
Wieso mit einem Stethoskop?
Tja, das fragt man sich.
Wissen wir nicht, ne?
Das wissen wir noch nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem, wieso eigentlich ein blaues
Doktor
Auto.
Tot.
Ja, also diese widersprüchlichen Hinweise erschweren die Fahndung, bis tatsächlich an diesem Tag dieser in flagranti sozusagen festgenommen wird, dieser Täter. Sie gehen von einem Mann aus. Ja, es gab zwischendurch auch die Hypothese, es ist vollkommenes Chaos, dass zwei Mörder beteiligt sein könnten. Es gibt auch einen komischen Zufall, weil mindestens drei der Opfer auf dem Weg hatten einen Druck eines Gemäldes des französischen Künstlers Jean-Baptiste Greuze aus dem 18. Jahrhundert, ein Bild namens Junge in einer roten Weste. Da hat man vermutet, dass das mit diesem Bild zu tun hat. Wurde tatsächlich, das ging drunter und drüber. Also 2005 noch berichten mexikanische Behörden über Zeugenaussagen, wo gesagt wird, der Mörder trägt Frauenkleidung. Um Zugang zu, ne, die gehen von einem Mann aus und sagen, Mörder trägt Frauenkleidung und um Zugang zu den Wohnungen zu erhalten. Man hätte eine große Frau in einer roten Bluse gesehen, die das Haus einer ermordeten Frau verlassen hätte. Und dann fangen die zum Beispiel an mit einer vollkommen irrsinnigen Fahndung in der Transvestiten-Prostitutionsszene in Mexico City und verhaften da mal nach so einem irgendwie Prinzip alle möglichen Leute und verdächtigen die. Nun verhaften sie am 2006 im Januar die einen Täter, von dem sie tatsächlich annehmen, es ist ein Mann, und stellen fest, ist gar kein Mann, sondern es ist unsere Juana Barraza, und fangen an zu recherchieren, ob sie tatsächlich für mehrere Morde verantwortlich sein könnte. Ihr könnt euch vorstellen, was in der Presse los ist. Das alles ist übrigens nicht in Europa und in den USA angekommen über die Presse. Es gibt immer nur sehr kleine Ausschnitte dazu. Aber da war natürlich was los. Also zur Überraschung vieler Mexikaner, die angenommen hatten, dass der Mörder männlich sei, war die festgenommene zu dem Zeitpunkt 48-jährige Frau Juana Barraza, The Silent Lady, La Dama del Silencio. Und da war natürlich in der Presse die Hölle los. Es gab auch vorher schon so eine Art Modell, das die gebaut hatten, nach Aussagen von Zeugen, wie der Täter aussehen könnte. Und dieses Modell, davon gibt es auch Fotos im Netz, das ist wie so eine Pappmaché-Figur gebaut, ähnelt unglaublich stark der Juana. Und das wird auch dann im Prozess später nochmal gezeigt. Also dieses eng geschnittene blonde Haar. Dann hatte ich ein Übersetzungsprogramm, das übersetzte Mutter mal im Gesicht mit Gesichtsmaulwurf. Ich hatte ein bisschen zu tun gestern Nacht und dachte, was denn eigentlich so ein Gesichtsmaulwurf? Also es ist kein Maulwurf, sie hat Mutter mal im Gesicht. Und das ist eins der unveränderlichen Kennzeichen.
Ja. Ach, wegen Mole.
Aus dem Englischen,
ja.
Mole.
Ja, wegen Mole. Ja, aus dem Englischen.
Gesichtsmaulwurf.
Sehr gut.
Aber Gesichtsmaulwurf können wir uns vielleicht mal für später merken.
Ich finde das eine schöne Beleidigung.
Ein guter toll, Folgentitel, ja. Auch.
Du Gesichtsmaulwurf, du.
Ja, und weil jetzt da so unordentlich ermittelt wird und erfahrungsfrei, ist man sich auch gar nicht so sicher, wie viele Morde sollen wir jetzt der Frau zuordnen. Zugeben tut sie nur einen, nämlich schlauerweise den, bei dem sie da erwischt worden ist. Die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt sagt, dass Fingerabdruckbeweise von Barraza mit mindestens 10 Morden bis zu 40 Morden in Verbindung gebracht werden können. Also sie gesteht, Alfaro ermordet zu haben, sagt auch, 3 weitere Frauen könnte auch sein, und hat sich in diese Haushalte überwiegend eingeschlichen, um Dienstleistungen anzubieten, haushaltsnahe Dienstleistungen wie Wäsche waschen oder pflegen oder eben auch so gesundheitliche Versorgung und daher auch das Stethoskop. Georg, mit dem hat sie dann gearbeitet. Ja, Barraza wurde im Frühjahr 2008 vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, sie ist für 40 Todesfälle verantwortlich. Am 31. März 2008 wird sie in 16 Anklagepunkten wegen Mordes und schweren Einbruchs für schuldig befunden. Und darunter auch 11 verschiedene Anklagepunkte wegen Mordes. Sie wird verurteilt in Mexiko zu 759 Jahren Gefängnis. Und da die von mexikanischen...
Wann kommt sie wieder raus? Moment. Das können wir ausrechnen. 2700... Welchem Jahr ist es verurteilt? 67. Mhm.
Aber da die von mexikanischen Gerichten verhängten Strafen in der Regel gleichzeitig verbüßt werden, die Höchststrafe nach mexikanischem Recht jedoch nur 60 Jahre beträgt, wird sie höchstwahrscheinlich die volle Strafe im Gefängnis verbüßen und möglicherweise sogar eine Chance haben, mit 100 Jahren das Gefängnis zu verlassen, wenn sie so alt wird. 2 Interviews hat sie aus dem Gefängnis herausgegeben, und die sind sehr sparsam mit Informationen über ihr Privatleben.
Sie ist ja auch die stille Lady. Da kannst du ja bei Interviews nicht viel erreichen.
Genau. Und was an dem Fall besonders spannend ist, ist diese Vielzahl der Opfer und die psychologischen Gutachten, die erstellt wurden, gehen unter anderem davon aus, dass sie ihren Hass auf ihre Mutter, den sie immer wieder als Motiv beschrieben hat, die so schlimm mit ihr umgegangen ist, an Alten. Sie hasst alte Damen, sie hasst alte Damen, ist immer wieder das, was sie gesagt hat, also dieser irrsinnige Hass. Aber ein Motiv, das alles zu tun, Geldnot ein weiteres. Und die psychologischen Gutachter, die mit ihr arbeiten, sagen, naja, es gibt so bei Serienmördern ja immer den Moment des Excitements, also das soll was Spektakuläres passieren, es soll, ne, muss irgendwie ein Druck abgebaut werden. Das hat sie jahrelang über das Wrestling abbauen können und als das vorbei war, ist es losgegangen mit den Morden und gleichzeitig eben auch mit der Geldnot. Und in dieser Kombination entstand die erste und spektakulärste Welle von untersuchten Serienmorden in Mexiko.
Dann heißt es möglicherweise, dass Wrestling ja keine Sportart sind, sondern eigentlich eher ein Sozialprogramm für mögliche Serienkiller, um zu vermeiden, dass die auf die Straße gehen und Leute umbringen. Kann das sein?
Nein.
Nee.
Also ich meine, ja, es kann sein, aber...
Ungefähr so wie dann auch Autofahren und Essen,
ja,
das alle schulischen Dinge, die ihr
also in meiner Welt
Serienmörder gemacht haben.
In meiner Welt ist das so.
Ja, das ist gut zu
in
hören.
In der Welt der Kitesurfer. Ja.
Der richtige Sportler.
Wir Surfer sehen das anders, Jochen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aber das ist vielleicht einfach dann so.
Okay.
Aber trotzdem interessant auf jeden Fall, dass sie so eine Art... ja, sie brauchte irgendwas, um ihre Gewaltfantasien ausleben zu können. Und das ist dann quasi durch das Wrestling verloren gegangen. Das war so ihr Ventil vielleicht. Und jetzt musste der Druck irgendwie raus. Und deshalb hat sie einfach Leute umgebracht.
Ja, und die haben natürlich versucht, ihre Verteidigung hat versucht, sie als nicht zurechnungsfähig darzustellen im Prozess. Also, dass sie so schwer unter seelischen Beeinträchtigungen gelitten hat. Das ist nicht gelungen. Also die Untersucher und die Gutachten sagen alle, die hatte überhaupt keinerlei Sympathie für Todesopfer und war im Gericht auch, wurde als eiskalt beschrieben, wobei dieses als eiskalt beschrieben begegnet uns immer wieder. Ne? Die eiskalte Mörderin, der Todesengel, der Engel mit den Eisaugen.
Und das Shallow Grave.
Und das Shallow Grave, das immer wieder vorkommt. Naja, potenziell waren die Morde so die Gutachterfolge des Hasses auf ihre Mutter. Mittlerweile übrigens ist man ein bisschen weiter und geht davon aus, dass Juana für den Tod von bis zu 49 älteren Frauen und auch für mehrere Raubüberfälle in Mexico City von 98 bis 2006 verantwortlich ist. Ihre jüngsten Kinder, also die überlebt habenden Kinder, sind Kinder, die sehr, sehr gut zurechtkommen. Die werden als wohlerzogen bezeichnet. Ihre Tochter studiert hat studiert. Die kamen nach der Verurteilung in die Obhut von Juanas Schwester. Und da hat sie zumindest das geschafft, was sie sich vorgenommen hat, nämlich ihre Kinder und dann jetzt auch ihre Enkelkinder, die sie schon hat, in solidere Verhältnisse zu entlassen, als die, aus denen sie gekommen ist. Die Inhaftierung im Gefängnis übrigens, was ganz spannend ist, diese Frau, die sie interviewt hat, das kann ich auch nochmal sehr empfehlen, dieses Buch mit den Interviews, ich setze auch nochmal einen Podcast rein, in dem sie spricht, da sage ich gleich nochmal was zu, die sagen, also im Gefängnis hat sie die Aufgabe, als Teil der Strafe und Auflage mit älteren, gebrechlichen Gefängnisinsassinnen spazieren zu gehen. Da habe ich gedacht, das ist mutig.
Mutig.
So, nach dem, was sie getan hat, wird aber...
Vielleicht haben die zu viele ältere Gefängnisinsassinnen.
Oh, wei, oh Schreck. Ich stelle noch mal einen Link in die Shownotes. Also wenn ihr mal, es gibt wenig Material dazu, filmisch anzusehen. Es gibt ein paar Nachrichten, Sachen, die man sich angucken kann, ein paar Meldungen von AP und so. Was aber richtig interessant war ein Podcast, ein amerikanischer Podcast von einem norwegisch-stämmigen Mann, der diesen Podcast, diese Autorin, die sie interviewt hat, wiederum interviewt, der hat einen derart interessanten norwegischen Akzent, dass man erst denkt, ich kann mir das gar nicht anhören. Ich habe erst gedacht, das ist eine Folge so aus der Muppet Show und der Koch spricht. Das war wirklich, es war ein bisschen so, ich dachte, du hast das jetzt an, aber das ist richtig gut, also er hat es inhaltlich richtig gut aufbereitet. Also ja, hört mal rein, wie es euch so gefällt. Der Fall ist da ziemlich gut aufbereitet und vor allen Dingen mit den O-Tönen der Autorin Susana Vargas, die sie im Gefängnis interviewt hat und das leider nicht mehr in Druck erhältliche, beziehungsweise für 4 Millionen Mark erhältliche Buch über sie geschrieben hat.
Ich frage mich ja, was mit solchen Personen im Gefängnis eigentlich passiert, ne? Also wenn du die nicht behandelst oder versuchst, die irgendwie, die leben ja ständig, du musst ja ständig die Angst haben, dass die da irgendwie Leute killen, oder? Oder wenn die müssen ja eigentlich in Einzelhaft oder müssen ja, oder werden die therapiert
passiert ja auch
oder
viel,
so,
ne? Also, glaube ich.
Also das ist ja, die sind ja nicht irgendwie geheilt, du musst die irgendwie therapieren.
Das geht ja für fast jede Art von Verbrechen und Gewaltverbrechen, dass wenn die Leute im Gefängnis sind, du davon ausgehen kannst oder musst, dass sie das, und das kommt ja tatsächlich vor, ne, dass alle möglichen Arten von Gewaltverbrechen in den Gefängnissen passieren weiterhin.
Aber die brauchen ja, wie du beschrieben hast, irgendwo ein Ventil. Und wenn du das nicht, die Menschen nicht irgendwie therapierst.
Vor allen Dingen hast du auch gar nicht mehr, also in manchen Fällen denkst du vielleicht auch, die haben nicht mehr viel zu verlieren. Also wenn die komplette Perspektivlosigkeit ist und du denkst, ja gut, was soll noch passieren? Weggeschlossen bin ich ja schon. Dann kann ich auch noch jeden umbringen, der mich blöd anguckt oder so.
Ist das nicht einer der Gründe, warum, war das nicht so, dass du in Deutschland keine lebenslange Strafe hast, die grundsätzlich immer lebenslang ist? Also es gibt ja nur diese lebenslange Strafe, glaube ich, die Standard 25 Jahre oder so. Und dann mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und ich glaube, eine der Motivationen dahinter ist zu sagen, wenn die Leute nichts mehr zu verlieren haben, gehst du halt davon aus, dass sie sowohl, solange sie noch gesucht werden, als auch dann später im Gefängnis alle möglichen anderen Straftaten noch begehen könnten. Und das passiert ja auch tatsächlich, ne? Also in den USA, wo es ja für ganz, ganz viele Dinge Haftstrafen gibt, die tatsächlich so lang sind wie das restliche Leben, selbst für Nicht-Gewaltverbrechen, Drogenverbrechen zum Beispiel, und wo es die Todesstrafe gibt, hast du immer wieder die Situation, dass die Leute halt nichts zu verlieren haben und dann, um nicht gefasst zu werden oder dann später im Gefängnis, halt noch die schwersten Verbrechen mitbegehen.
Ja, also wer nochmal die filmische Verarbeitung, wen das nochmal interessiert, Darstellung im Fernsehen, könnt ihr euch vorstellen, eher mexikanisch lastig, ne? Wurde erstmals in den frühen 2000ern in einer Fernsehserie namens Mujer Casos de la Vida Real porträtiert vom mexikanischen Produzenten Pedro Torres. 2010 brachte die Fernsehserie Mujeres Asesinas, von Televisa produziert wurde, mit einer Schauspielerin den Fall raus. Und in dem Dokumentarfilm Instinto Asesino wurde auf Discovery auf Spanisch ausgestrahlt. Gab es auch eine filmische Verwertung. Also Killer Instinct, ne? Es ist die mexikanische Variation von Killer Instinct. Obwohl Barraza in der bekannten Serie Criminal Minds nie direkt erwähnt wurde, ist sie auch hier Inspiration für mehrere Episoden gewesen, aber namentlich wird sie immer dort nicht erwähnt.
Was ich ja nicht verstehe, Etienne, wenn Frankfurt so gefährlich ist, wieso heißt die Serie dann Criminal Minds?
Kann ich dir erklären? Eigentlich heißt die Serie Criminal Mine. Und das ist ein Schreibfehler gewesen, aber das spielt am Main in Frankfurt. Und es geht, der Fluss ist quasi, wo die in Frankfurt gibt es auch das Sprichwort: bring ihn doch zum Fluss.
Das berühmte Sprichwort.
Genau. Und also eigentlich heißt es: bring ihn doch zum Fluss, gell? da sind auch, also es gibt so eine Stelle am Main in Frankfurt, da liegen Leichen und die stapeln sich richtig hoch. Also das ist echt so ein, da werfen die auch immer ihre Waffen rein, die Messer und so, das ist so eine richtige Fundgrube an kriminellen Sachen und deshalb Criminal Mine.
Hast du das verstanden, Georg, soweit?
Absolut. Das ergibt sehr, sehr viel Sinn, so wie Etienne das erklärt.
Ich erkläre es gerne.
Ja, falls euch das allen zu kompliziert ist, es gab auch in der die drittletzte Episode der fünften Staffel von Law and Order Special Victims Unit, basiert auch teilweise auf Barraza. Also wenn ihr euch mit Criminal Minds jetzt nicht mehr auseinandersetzt.
Wie viele Law and Order Spin-Off gibt es eigentlich?
Ja.
Keine Ahnung.
Ich glaube, ich habe noch nie eine Folge Law and Order geguckt.
Glaube ich auch nicht.
Kennt ihr noch L.A. Law? Die Serie früher auf RTL?
Jetzt, da sagst du was. Ganz, ganz dunkle Erinnerungen sind
da. Es war so in den, wann war das? 80er, 90ern war
das. Späte 80er, würde ich sagen.
Ja, Kriminalserie früher. L.A. Law haben alle geguckt, die
cool waren.
Kabelfernsehen damals hatten. Von 86 hier. L.A. Law, Staranwälte, Tricks, Prozesse.
Schöner deutscher Titel auch.
Ja.
Sehr schön.
Fast so schön wie der Song der Nationalmannschaft 1986.
Wenig ist so schön.
Jetzt, wo du es gesagt hast.
Mexico, mi amor, mi amor.
So.
Ich möchte noch mal eine Episode zum Besten geben aus meinem täglichen Leben der Recherche. Und zwar hatte ich vor, eine mexikanische Korrespondentin mit einzubinden, da ich eine echte Mexikanerin kenne. Und die hat sich sehr gerne bereit erklärt. Ich rief sie also an und sagte, könntest du mir vielleicht ein bisschen was erzählen über diese Zeit in Mexiko? Könntest du mir vielleicht ein bisschen was erzählen über diesen Fall? Ich finde nichts. Und sie sagte zu mir die folgenden Worte. Ich kenne den überhaupt nicht. In Mexiko passiert so viel anderes Zeug. Keine Ahnung, was war das? Also, da hatte ich mal aus erster Hand, wenig spektakulär solche Fälle dann tatsächlich sind.
Wenn das ist aber wirklich so. Ich glaube, wenn in Mexiko einer stirbt, das ist so wie wenn, weiß ich nicht, in Hamburg einer Tretboot fährt oder so. So, ja, okay, so. Muss schon wahrscheinlich irgendwie an einer Brücke baumeln. Irgendwie
auch die ganze Kartellkriminalität.
Ja, eben, deshalb ja. Da geht's ja, da ist ja teilweise Ausnahmezustand. Aber das weiß ich auch nur aus Filmen.
Ja.
War schon jemand mal in Mexiko, einer von euch? Ist das ein Land, wo ihr sagt, da würde ich gerne mal hin, weil ich überlege,
also ich finde das Land generell interessant. Also ich glaube, es ist sehr schön und es gibt da wirklich, glaube ich, viel zu sehen und entdecken und so weiter. Aber ich hätte tatsächlich Schiss. Ich bin ja eh schon sehr schissig, was mein Reiseverhalten angeht. Und dann in so ein Land, wo, ich die Vorstellung, in ein Land zu reisen, wo du erstmal so einen Katalog an Do's und Don'ts kriegst. Also geh auf keinen Fall nach 11 Uhr in den und den Distrikt und niemals auf den Boden gucken und guck vor allen Dingen tätowiert nicht direkt ins Gesicht. Und wenn du so einen Regelkatalog kriegst und jedes Mal so ein Sternchen da steht, weil sonst wirst du umgebracht, dann ist das irgendwie so unentspannt. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so, so wie die Leute denken, in Frankfurt wird jeden Tag einer erschossen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin zu schissig, aber es würde mich reizen.
Ja, mich auf jeden Fall auch. Und ich habe vorher auch gedacht, boah, jetzt bloß nicht hier mit so Mexiko-Klischees aufwarten. Da gewesen, kein Plan vom Land. Irgendwie, ne, ein bisschen
aufpassen. Ich meine aber krasser als jemand, der A, True-Crime-Fan ist und B, jemand, der irgendwie so amerikanisch kulturell geprägt ist, ist halt 90% von dem, was du von Mexiko mitbekommst, irgendwelche Dinge, die mit Verbrechen oder und Drogen oder und Kartellen zu tun haben. Ne?
Genau, und Georg, deshalb war ich auch total vorsichtig mit dem Fall, weil du erzählt hast, dass diese Podcaster, die diesen Kartellfall bearbeitet haben, darauf verzichtet haben. Und insofern war ich jetzt ganz froh, dass es eine Serienmörderin gab, die nichts mit Drogen zu tun hatte. Deshalb steht auch weiterhin niemand bei uns vor der Tür im Institut für Angelegenheiten und verlangt unsere laminierten Ausweise.
Alice, Geld. Vielen Dank für die Recherche und für diesen mexikanischen... Das ist schlechter Slang. Mexikanischen Fall.
Alter. Jochen, bitte. Bitte, Jochen. Mann, ey, das war doch so eine gute Folge bis jetzt. Jetzt wird es wieder unangenehm.
Das hast du mexikanisch gesagt?
Mexikanische.
Wie spricht man denn dort aus unserer Sicht?
Spanisch. Aus unserer Sicht spricht man aus Spanisch.
Wir sprechen, glaube ich, aus deren Sicht deutlich nicht Spanisch.
Mexico.
Mexico.
Was ist denn dein Lieblingssatz auf Spanisch gewesen in deinem Urlaub, Etienne? Was hast du da am liebsten gesagt?
Ja gut, ich war auf Mallorca, deshalb war mein Lieblingssatz so...
zwei Bier bitte.
Ja genau, ich nehme zwei Bier und noch ein Packung Kaugummis dahin. Und haben Sie Pokémon-Karten?
Sehr schön.
Ich war in einem Laden, habe ich ja in der einen Folge Porn erzählt, wo ich einen Fernseher gekauft habe. Da habe ich die Frau Englisch angesprochen. Da hat sie gesagt, geht auch Deutsch, die Verkäuferin. Ja, das war ein sehr schöner Fall, sehr spannend, sehr interessant. Wir haben eine Menge gelernt über Kitesurfen, über Mexiko an sich, über
Wrestling
natürlich.
Masken.
Also, das ist wirklich ein Podcast, wo man eine Menge mitnimmt.
Ja.
Finde ich.
Schönes Schlusswort auch.
Mhm. Vielen Dank, Alice, fürs wieder mal tolle Vorbereiten. Es war schön, wieder dabei zu sein. Habt ihr mich ein bisschen vermisst?
Total.
Ein bisschen.
Mhm. Schön, dass du wieder da bist, Nittchen.
Cool, 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 cool. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen kommt schon der nächste Fall, ne?
Genau.
Ja.
Tschüss. So sieht's aus. Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.